Wir waren beim letzten Mal beim König Arthur und da sind wir heute auch noch einmal. Das Unpraktische ist manchmal in der Bibel, dass die Leute erst einmal so wunderbar toll sind und gleich im nächsten Moment sind sie genau das Gegenteil. Kann auch andersrum sein in der Bibel, aber irgendwie haben wir ganz oft Beispiele von Leuten, die gut anfangen und die nicht so gut aufhören. König Saul zum Beispiel hat als toller König angefangen, zumindest einer, der vielversprechend war, und dann ging es bergab. Bei Salomo war es ähnlich, fing auch super an und dann fiel er von Gott ab. Sein Sohn Rehabeam, der hat noch weniger lang durchgehalten. Und jetzt haben wir auf einmal den König Asa. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, er hat einen Krieg geführt, den er nicht besiegen konnte, den er nicht gewinnen konnte, und hat sich dann einfach auf Gott berufen, hat gesagt, wir berufen uns auf deinen Namen. Und weil er das getan hat, darum haben sie gewonnen. Weil das Prinzip, was der Prophet Joel erst ein paar Jahrhunderte später sagt und was dann in Apostelgeschichte und im Römerbrief wieder aufkommt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das hat ja damals schon stattgefunden, weil Gott erfindet nicht plötzlich neue Prinzipien. Er gibt bloß manchmal Wege, wie wir es auf andere Weise kriegen. Und darum gucken wir im Alten Testament auch Dinge an, die jetzt nicht unbedingt immer ganz genauso mehr sind, die wir aber im Neuen Testament durchaus anwenden können. Und nachdem jetzt der König Asa ganz viel Siege und alles Mögliche geschafft hat, kommen leider jetzt ein paar Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und das gilt tatsächlich wie alles mögliche andere auch uns als Beispiel und als Warnung. Also Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 14 über all das, was den Israeliten passiert ist. Da geht er erstmal auf die Wüstenzeit ein, aber man kann das ganze Alte Testament nehmen. Das ist denen zur Lehre und uns zum Vorbild. So, und jetzt sind wir in 2. Chronik, Kapitel 15. Und auf Asaria, den Sohn Obeds, kam der Geist Gottes. Da zog er hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Höret mir zu, Asa und ganz Juda mit Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Also Asaria heißt auf Deutsch, der Herr ist meine Hilfe oder der Herr ist Hilfe. Und das ist wirklich eine Hilfe, die nicht von Menschen kommen kann. Dieses Wort Ezer wird nur in Bezug auf Gott gebraucht. Ganz oft, vor allem im Militärischen, es gibt nur eine einzige Ausnahme, wo das Wort Ezer nicht direkt mit Gott in Verbindung gebracht wird. Da ist es, als Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe geben. Also das einzige Mal, wo dieses Wort, das sonst immer mit Gott in Verbindung kommt, für einen Menschen gebraucht wird, ist, als die Frau geschaffen wird. Also so viel mal von wegen, was manche Leute sagen, die Bibel sei frauenfeindlich. Nee, da kommt also, die Frau wird da eigentlich mit auf Gottes Stufe gesetzt für den Mann als Unterstützung. Denn der Mann braucht's. Und jetzt sagt Asaria, Gott ist bei euch, wenn ihr bei ihm bleibt. Ist eigentlich logisch. Weil wenn ich mich nicht zu Gott halte, warum soll er dann mit auf meiner Seite stehen? Zumindest bei Menschen funktioniert es ja auch so, dass man sagt, ja, wieso soll ich jetzt, wenn der doch überhaupt und so weiter. Das Interessante ist, Paulus geht darauf ein, ich weiß bloß gerade nicht mehr in welchem Brief, ich glaube es ist im 1. Timotheusbrief, da sagt er, sind wir untreu, so ist er dennoch treu, denn er kann sich nicht selber verleugnen. Also, es gilt zum einen schon, pass auf, dass du an Gott dran bleibst. Aber, auch wenn wir Gott verlassen, verlässt er uns nicht in dem Sinne, dass er sagt, sollen die ruhig. Gott bleibt sich und damit auch uns treu, dass er uns nachgeht und uns tatsächlich wieder zurückholen will. Darum ist Jesus ja in die Welt gekommen. Und darum ist er der gute Hirte, der das Verlorene sucht. Wir müssen es uns bloß manchmal wieder bewusst machen, ja? Aufgepasst, nicht weggehen von Gott, sonst wird es problematisch. Das ist jetzt nicht, dass Gott einfach weglaufen würde und dann sagt, jetzt seid ihr euch selber überlassen. Das ist er, seine schützende Hand ist über uns. Ich bin bei ihm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ist halt bei ihm. Aber sobald ich sage, nö, ich möchte jetzt was anderes machen. Sobald ich den Schutz seiner Hand verlasse, da können mich die Angriffe des Feindes ungeschützt treffen. Also vielleicht geht irgendwas mal ein bisschen durch den Schirm. Zu Kleinigkeiten. Aber ansonsten bin ich vor dem Großen geschützt. Und sobald ich rausgehe, geht's nicht. Dann fangen wir an zu jammern, Gott hat mich verlassen. Nein, du bist einfach vom Schutz weggegangen. Jetzt geh wieder zurück. Das sagt Jakobus im 4. Kapitel, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und das ist das, was Asaja hier auch nochmal sagt, wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Den Vers haben wir später bei Jeremia ganz berühmt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen, das ist im 29. Kapitel. Und das ist das Gott suchen. Wie mache ich das? Eine Variante ist, einfach erstmal allgemein Bibel lesen und beten. Und dann kann es aber auch sein, dass Gott mir etwas Bestimmtes aufs Herz legt, dass er sagt, guck dir mal diesen einen Aspekt bei mir an. Dass ich jetzt bisher immer nur gesagt habe, Gott ist die Liebe. Und das ist ja korrekt. Und dadurch, dass ich weiß, dass Gott die Liebe ist und dass es in meinem Herzen ist, habe ich auch schon viele Dinge parat. Allerdings wird das irgendwann zum Standardwissen. Und dann ist es bei mir unter ferne Liefen und ich weiß. Es soll ja leider in manchen Ehen und anderen Beziehungen auch so sein, dass man irgendwann alles für selbstverständlich nimmt. Und dann aber einfach mal gucken, neue Aspekte. Zum Beispiel, jetzt nicht mehr immer nur drauf zu gucken, Gott ist Liebe, sondern Gott ist gut. Und dann alles, was mit Gottes Güte zu tun hat, nachgucken. Die Bibel lesen und gucken, aha, hier finde ich Gottes Güte, hier finde ich Gottes Güte, hier finde ich Gottes Güte. Und wie kommt das bei mir an? Was bedeutet das für mich persönlich? Das ist Gott suchen. Und zwar zu sagen, okay, ich kenne das jetzt schon dort mit der Liebe bei dir. Ich kann natürlich sagen, ich möchte auch eine frische Offenbarung davon haben, von deiner Liebe. Da muss ich mich halt wieder darauf stürzen, was heißt es, dass Gott die Liebe ist. Dass er seinen Sohn für mich geschickt hat. Dass er mich nicht aufgibt. Dass er wie bei Hosea zum Beispiel, dass er sich eigentlich eine Hure genommen hat mit mir, die ihm ständig davonläuft und er trotzdem sie nicht loslässt und sie am Ende wieder zurückholt. Obwohl sie ihm so oft das Herz gebrochen hat. Einfach neue Aspekte von Gott kennenlernen in der Bibel. Und natürlich ganz besonders auch, indem ich auf Jesus blicke und das, was das Kreuz für mich bedeutet. Also gerade bei irgendwelchen Problemen, das ist mittlerweile einer der Standardsätze bei mir, jedes Problem von uns hat seinen Ursprung am Baum der Erkenntnis im Paradies. Und die Lösung für jedes Problem ist am Baum des Kreuzes auf Golgatha. Jetzt muss man bloß in der Bibel rausfinden, wo genau. Und dann ist das, suche Gott. Guck, wo er sich von dir finden lassen möchte. Gott spielt nicht Verstecken, um es uns schwer zu machen. Gott spielt insofern mit uns Verstecken, damit wir ihn auf neue Weise entdecken. Damit wir eine Spannung behalten in der Beziehung. Also nicht mit Spannung so, sondern also eine gesunde Anspannung. Also freudige Anspannung und alles Mögliche, dass es eben spannend bleibt. und nicht zu entspannt ist. So, Asaja redet weiter. Lange Zeit hindurch war Israel ohne rechten Gott, ohne Priester, der da lehrte, und ohne Gesetz. Also, das ist jetzt zum einen die Zeit in Ägypten, ohne rechten Gott. Ja, da haben die auch mitunter die ägyptischen Götter verehrt und haben auch noch mit zum Teil die Götter aus der Zeit von Abraham, die er in Ur und Chaldäa verehrt hat, gehabt. Ohne rechten Gott, ohne Priester, das heißt, da war niemand, der für Gott vor dem Volk stand und der für das Volk vor Gott stand. Niemand, der Opfer gebracht hat. Und ohne Gesetz. Also das Wort Gesetz, das ist jetzt vom Griechischen her übersetzt. Das hebräische Wort Torah heißt eigentlich Wegweisung. Wie soll ich meinen Lebensweg gehen? Und auch noch ganz nett, es weist hin auf den, der gesagt hat, ich bin der Weg. Als sie sich aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, bekehrten und ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. Also der gibt er jetzt schon mal ein Beispiel aus der Vergangenheit Israels, um zu zeigen, so wie Gott damals gehandelt hat, so wird er auch in Zukunft handeln. Warum? Weil unser Gott sich nicht verändert. Einmal Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und in der Offenbarung wird Gott immer wieder angesprochen als der, der da ist, um erstmal zu gucken, wie es überhaupt gerade ist, der da war. Und dann ist das Interessante, dann heißt es nicht, der da sein wird, sondern der da kommt. Also Gott, der ist, der heute für uns da ist, der schon damals für uns da war und der für uns auch in die Situation hineinkommt. Und weil er derselbe ist, können wir uns darauf verlassen, dass er auch in gewisser Weise auf dieselbe Weise handelt, bloß halt unterschiedliche Modelle. Wenn ich weiß, ich werde mit dem Auto abgeholt, heißt das nicht partout, dass ich mit einem VW-Bus abgeholt werde, nur weil es beim letzten Mal so war. Könnte auch ein Ford sein. Aber ich weiß, dass ein Auto ist es. Zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus- und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Drumherum, auch um uns herum, sind die Leute verzweifelt. Die suchen jeden Strohhalm, um sich dran festzuhalten in dem, was um uns herum passiert. Und dann heißt es, ihr aber seid getrost. Das Nette ist, im Neuen Testament, mit dem Trost, mit dem Tröster ist der Heilige Geist ja gemeint. Also, verlasst euch voll und ganz auf Gott. Bleibt im Heiligen Geist dran und lasst eure Hände nicht sinken. Ganz berühmte Geschichte ist da 2. Mose 17. Die Amalekiter greifen Israel an. Mose sagt zu Josua, ihr kämpft, ich gehe mit Aaron und Hur auf den Hügel. Und Mose hebt seinen Stab hoch und solange er den Stab erhoben hält, das ist eine Gebetshaltung, solange macht er das und solange gewinnen die Israeliten. Und wenn ihm seine Arme schwer werden, dann verlieren die Israeliten. Und als Mose seine Arme zu schwer werden, holen Aaron und Hur einen Stein, setzen Mose drauf, halten seine Arme hoch. Josua merkt sich das übrigens und später, als er die Stadt Ai erobert, macht das auch. Er hebt seine Lanze hoch, er hebt seinen Stab hoch, um zu zeigen, wir kämpfen und wir siegen. Und ich nehme diese Hand nicht runter, solange bis wir gewonnen haben. Das ist so interessant. Wir haben ein paar Äußerlichkeiten, die wir in der Bibel finden, wie auf die Knie gehen, auch beim Beten, sich mal hinwerfen vor Gott, die Hände zu heben, die wir im evangelischen Bereich zumindest eher vernachlässigen. In der katholischen Kirche macht man es an manchen Stellen ja noch eher. Aber wir vernachlässigen die einfach, weil wir denken, ja, das ist was Äußerliches. Aber Gott ehrt äußerliche Dinge. Wenn ich nach außen zeige, mir ist das wichtig, dann ehrt Gott das. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich es letzte Woche erzählt hatte. Ich habe es zumindest bei uns im Hauskreis erzählt. Da habe ich für eine Bekannte gebetet, die einen Termin bei der Bank hatte. Und während ich bete, kommt mir der Eindruck, hebt die Hände. Okay. Ich wusste, es ist von 4:30 bis 5:30, zumindest offiziell angesetzt. Das heißt, ich wusste, okay, eine Stunde die Hände heben, ist ja noch relativ einfach. Zwischendurch dann mal, ich sage ja relativ. So ist übrigens einfacher, wenn man die Hände mal ein bisschen festhält. Oder wenn man auch mal in der Wohnung rumläuft und dann an der Tür festhalten kann. Ich habe es nicht immer geschafft, aber manchmal eben auch, ne, wieder durchbluten, aber dann halt wieder hoch und habe mir dann auch gesagt, ich will jetzt auch nicht nur so halten, sondern wirklich ganz krass oben, um zu kämpfen. Und das Interessante war, ich habe so bestimmte Uhrzeiten, mit denen ich dann Bibelverse verbinde. Zum Beispiel 16:23 Uhr, Johannes 16:23. Ja, dafür sind digitale Uhren ganz praktisch. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird es euch geben. Und ich gucke auf die Uhr, ah ja, es ist die Uhrzeit, sag den Vers nochmal und genau zu dem, genau um die Uhrzeit kommt von meiner Bekannten die Nachricht, es lief alles super. Also für mich auch nochmal die Bestätigung, das war jetzt wirklich echt. Und jetzt sagt Asaja eben, ihr seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken. Mir sind ein paar Aspekte aufgefallen, als ich das gemacht habe, die Stunde lang. Ich konnte nichts wegräumen. Ging ja nicht, meine Hände. Ne? Völlig ohnmächtig. Und dann eben, was sind es noch Sachen? Ein kleines Kind, das sich nach oben streckt. Jemand, der sich ergibt vor den Feinden. Einfach nur empfangen. Ich möchte gern was haben. Waren noch ein paar Sachen, die sind mir jetzt aber nicht mehr parat. Auf alle Fälle, lasst die Hände nicht sinken. Bleibt dran. Und gerade Paulus sagt den Männern dann nochmal im 1. Timotheus, dass die Männer zu allen Zeiten, an allen Orten, heilige Hände aufheben sollen. Das heißt, bleibt im Gebet dran. Das muss er den Männern besonders sagen. Und dann eben aber auch mit Hände heben. Tatsächlich, mach es öffentlich, dass du mit Jesus lebst. Und jetzt dieser tolle letzte Teil davon. Euer Werk hat seinen Lohn. Wie oft wirkt es vergeblich? Wenn ich jetzt hier stehe oder sitze und mir denke, was bringt's denn? Ich sehe es ja nicht. Vielleicht hat Mose auch gar nicht unten gesehen, was passiert ist. Und irgendwann werden einem dann die Hände halt müde und was soll's denn? Und dann wieder, nein, lass die Hände nicht sinken. Lass den Mut nicht sinken, kann man ja auch gewissermaßen sagen. Dein Werk hat seinen Lohn. Bleib dran. Das finde ich so nett. Also der Vers, an den ich sofort gedacht habe, ist hier bei mir in der Lutherbibel auch vermerkt. 1. Korinther 15:58. In 1. Korinther 15 geht es hier um die Auferstehung. Wo Paulus ganz klar sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube völlig leer. Und ganz am Ende des Kapitels geht er darauf ein, dass wir dadurch den Sieg haben. Also den Sieg über den Tod, über die Hölle. Und dann sagt er in den letzten zwei Versen, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Vers ist übrigens wunderschön von Händel im Messias vertont worden. Und dann kommt der Vers, der jetzt hier auch verlinkt ist. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, also in dem, was Jesus für uns getan hat, in seinem Kreuz und seiner Auferstehung, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, haben wir schon gewonnen, wenn wir in seinem Namen unterwegs sind. Der Sieg ist garantiert. Ich sehe den Sieg noch nicht. Es dauert mir zu lange. Es ist so anstrengend. Aber ich habe den Sieg. die einzige Möglichkeit, wie der Feind mir den Sieg abspenstig macht, ist, dass ich die Hände sinken lasse. Und dass ich sage, ich arbeite vergeblich. In Jesaja 53 sagt Jesus das prophetisch. Also Jesaja sagt es über Jesus, ich glaubte, meine Arbeit sei vergeblich. Ich dachte, ich arbeitete vergeblich. Aber, und dann weiß ich nicht genau, wie es weitergeht, diese Frustration kennt ihr bestimmt an diversen Punkten, wenigstens als Eltern in der Kindererziehung. Zumindest da, aber auch an diversen anderen Punkten. Das ist doch völlig bescheuert. Warum mache ich das weiter? Und dann zu sagen, lass die Hände nicht sinken, euer Werk hat seinen Lohn. Und zwar der Lohn, den Gott versprochen hat. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wer dran bleibt, der hält die Verheißung. Da zitiere ich noch aus dem Hebräerbrief. An dem Punkt bin ich wieder froh, dass man sich das hinterher alles nachhören kann. Dann kann man die Stellen nämlich noch alle nochmal nachgucken. So, Hebräerbrief, Kapitel 6. Es müsste Vers 12 sein. Genau. Ich nehme den Vers 11 dazu. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch den Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Also Glauben und Geduld. Geduld bedeutet nicht einfach bloß, man sitzt da und dreht Däumchen. Geduld ist festes Aushalten in dem, was Gott versprochen hat. Im Glauben aushalten. Die Hände nicht sinken lassen. Im Gebet dranbleiben und das irgendwie auf eine Art und Weise für Gott deutlich machen, ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. Dass man wenigstens an einer Stelle, wenn man sagt, oh, ich könnte eigentlich aufgeben, dann plötzlich sagen, nein, ich gebe denen, die das nicht auf. Und dann nämlich zu wissen, es hat seinen Lohn. Ich habe nur dann verloren, wenn ich aufgebe, bevor ich sehe. Aber es kommt der Tag, an dem der Durchbruch wirklich sichtbar ist. Und wer weiß, vielleicht ist es schon heute. Ja, und ich halte mich mal wieder wesentlich länger auf. Aber ich finde es so toll, was da alles drin steckt. Und jetzt gerade erst, der Teil ist ja noch wirklich so schön verheißungsvoll. Als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaja, der Sohn Obeds, gesprochen hatte, ward er getrost und tat weg die greulichen Götzen aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Also, da hat das Wort tatsächlich etwas bewirkt. Gottes Wort kommt ja nie leer zurück. Bloß manchmal bewirkt es eine Verstockung. Dass Gott sagt, jetzt sei getrost, und die Leute sagen, nee, das kann ich nicht. Und dann bewirkt es nach und nach immer mehr eine Verstockung. Aber bei Asa war es wirklich so, ach, wunderbar, das ist doch eine tolle Zusage. Und dann hat er noch mehr aufgeräumt. Also Asa war eigentlich schon ein guter König. Das könnt ihr nochmal in Kapitel 14 nachlesen. Der hat sich schon um alles Mögliche gekümmert. Und plötzlich sagt er, gut, ich räume noch mehr auf. Weil wir in unserem Leben ja immer mehr aufräumen müssen. Da gibt es immer wieder Dinge, wo wir feststellen, Und vor allem, das Wichtigste ist dabei, der Altar wird erneuert, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Das ist der Altar im Tempel, auf dem die Brandopfer geschehen sind. Das heißt, ich erneuere das, was Jesus für mich getan hat. Dass ich es nochmal neu mit Jesus festmache. Auf welche Art und Weise das immer wieder passiert, ist dann ganz unterschiedlich. Aber es kommt. Es hängt nämlich auch dann davon ab, wie ich Gott suche, wie er sich mir offenbart. Und dann habe ich mitunter andere Arten, wie ich das festmache. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und alle aus Ephraim, Manasse und Simeon, die bei ihnen wohnten, denn es fiel ihm eine große Menge aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat des 15. Jahres der Herrschaft Asas. Und sie opferten dem Herrn am selben Tage von der Beute, die sie hergebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund des Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wer aber den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte sterben. Klein und groß, Mann und Frau. Das klingt erstmal gemein, aber es hat geistliche Komponenten. Wer Gott nicht sucht, da ist es ganz gleich, wer das ist. Da ist vor Gott kein Ansehen der Person. Groß und klein bedeutet nicht einfach bloß Erwachsener und Kind. Groß und klein bedeutet jemand, der groß ist in der Gesellschaft und jemand, der klein ist in der Gesellschaft. Das sind so Eckpunkte. Auch Mann und Frau sind Eckpunkte. Da gibt es jetzt nichts dazwischen. Bei groß und klein gibt es was dazwischen. Aber tatsächlich, alles ist gemeint. Egal, wer Gott nicht sucht, der muss sterben. Weil nämlich da, wo ich Gott nicht suche, da stirbt was in mir. Und zwar, wenn ich Gott finde, stirbt auch was in mir, aber da stirbt mein Fleisch. Da stirbt das Böse in mir und das ist gut, wenn es stirbt. Wenn ich aber Gott nicht suche, dann stirbt etwas von dem ab, was Gott in mir aufgebaut hat. Und je weniger davon da ist, desto schneller komme ich zum geistlichen Tod. Wenn ich suche, von Gott wegzukommen, stirbt das auch. Und dann ist eben das Gute, dass Gott als der gute Hirte mir nachgeht. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme unter Freudengeschrei und unter Trompeten und Posaunenschall. Und ganz Juda war fröhlich über den Schwur, denn sie hatten geschworen von ganzem Herzen und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Freude, das ist etwas, was wir in manchen Gegenden in der Kirche auch wieder nicht finden. Beziehungsweise, da ist Freude etwas Tiefes, Innerliches, das sich nicht nach außen zeigt. Ich habe Bekannte in Amerika, die sind dann eher vom traditionellen Christentum her, die sagen, was man nicht unterm Kreuz machen darf, das macht man auch nicht im Gottesdienst. Also tanzen, laut jubeln. Es stimmt ja auch, es passt nicht unterm Kreuz. Weil das irgendwie, da weint man ja über seine Sünde. Und andererseits ist das Kreuz trotzdem der Punkt des Jubels. Also ich habe nichts dagegen, wenn man den Karfreitag tatsächlich einmal als wirklich stillen Tag nimmt, als Tag, an dem man darüber nachdenkt und wirklich betroffen sein darf, darüber Jesus ist um meiner Sünde willen gestorben. Da finde ich es tatsächlich eher störend, wenn Leute gleich sagen, ja, aber Jesus ist auferstanden, wir feiern heute am Karfreitag. Da ruhig mal aushalten. Aber ansonsten ist tatsächlich eigentlich, dass der Sonntag ein kleines Ostern ist. Dass der Gottesdienst fröhlich sein darf, unter Trompeten und Posaunenschall. Muss nicht nur das sein. Dürfen auch andere Instrumente sein. Aber das sind halt die Instrumente, die richtig laut und weit zu hören sind. Also ich hätte gern wirklich mal gehört, wie weit von Jerusalem weg man das noch gehört hat. Wenn wirklich das ganze Volk da war und die Priester mit ihren Trompeten und Posaunen wirklich hineingestoßen haben und man stachelt sich dann ja gegenseitig hoch, man kann sich ja im Bösen gut hochstacheln, aber auch im Guten. Und wie weit das dann zu hören gewesen sein muss, herrlich. Und dann als Siegesschrei, weil sie wissen, wir sind auf Gottes Seite, wir nahen uns zu Gott, darum naht er sich zu uns. Und dann eben, Gott gab ihnen Ruhe ringsumher. Wo wir uns zu Gott nahen, naht er sich zu uns und da gibt er uns Ruhe. Also unter seiner schützenden Hand. Unter dem Schirm des Höchsten, ihr dürft euch den Psalm nochmal durchlesen, was da alles verheißen ist. Und dann kann man sagen, ja und was ist, wenn mir was passiert? Ja, dann bist du wahrscheinlich nicht zu 100% unter dem Schirm. Das wird eher an mir liegen als an Gott oder seinem Wort. Dass ich das nicht erlebe, was in seinem Wort steht. Also an mir und dem Feind. Auch setzte der König Asa seine Mutter Maacha ab, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Greuelbild gemacht hatte. Und Asa zerschlug ihr Greuelbild und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Also der Bach Kidron ist ganz unten an der Ostseite Jerusalems. Das ist der Bach, hinter dem der Ölberg anfängt. Und das ist der Bach, über den Jesus rübergeht. Also die Passionsgeschichte bei Johannes, die fängt damit an. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Das war der Bach, der in der Nacht des Passafestes blutrot war, weil das Blut der Passahlämmer da durchgeflossen ist. Und dort in diesen Bach kommt der Götzendienst hinein. In den Bach, der dann hineinfließt in den Jordan und dann hinein ins Tote Meer. Da fließt meine Sünde hin. Da fließt all das, was an Schlechtem ist. Es kommt da hinein. Ich finde es ganz nett, wenn man irgendwie Sündenbekenntnis auch mal praktisch macht. Man kann alles aufschreiben und dann ans Kreuz heften. Man kann es in den Müll schmeißen. Man kann es tatsächlich auch verbrennen. Macht das doch einfach mal. Schreibt auf, was euch gerade tatsächlich bewusst wird. Wo bin ich von Gott getrennt? Wo baue ich mir eigene Götzen auf? Und dann wird dieses Ding verbrannt und die Asche kommt dann, was weiß ich, in die Salzach. Es muss ja nicht jeder zugucken dabei. Aber dass ihr sagt, ich bin dabei, Gott ist dabei, ich mache das jetzt mal bewusst. Aber die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt. Ist interessant, am Anfang hieß es noch irgendwie, dass er sich darum gekümmert hat, hier heißt es das plötzlich nicht mehr. Das heißt, sie sind zwischendurch wohl wiedergekommen, dass jeder halt sein eigenes Leben gelebt hat, seinen eigenen Glauben, weil es ja wesentlich einfacher ist, jetzt 50 Kilometer weg wohnt von Jerusalem, dort zu opfern, als wenn man nach Jerusalem läuft. Und so ist es für uns ja auch einfacher, zu Hause seinen Glauben zu leben, als zur Kirche zu gehen. Es ist bei Corona halt noch mal stärker geworden. Doch war das Herz Asas rechtschaffen sein Leben lang. Und er brachte ins Haus Gottes, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte, Silber, Gold und Gefäße. Und es war kein Krieg bis in das 35. Jahr der Herrschaft Asas. Im 36. Jahr der Herrschaft Asas zog Baasha, der König von Israel, herauf gegen Juda und baute Rama aus, damit niemand bei Asa, dem König von Juda, aus- und eingehen sollte. Also Baasha ist der zweite König des Nordreichs. Oder war es der dritte? Muss ich selber nachgucken. auf alle Fälle, er kämpft, also Krieg zwischen den beiden Königreichen und er baut jetzt eine Stadt im Süden aus und von dieser Stadt aus kann man ganz viel kontrollieren. Und gerade das Königreich Juda war sehr abhängig von den Handelsstraßen in den Norden. Nach Ägypten konnte man auch noch ein bisschen, aber der größere Handel war mit dem Norden. Und wenn keiner dort ein- und ausgehen kann, kontrolliert man alles. Da hat man plötzlich den Daumen drauf. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und aus dem Schatz im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen, es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum schicke ich dir Silber und Gold, dass du den Bund mit Baasha, dem König von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht. Politisch gesehen total klug, was er da gemacht hat. Also, wenn wir das jetzt einfach nur vom Politischen her sehen, wunderbar. Er hat Schätze genommen, er hat Sachen geopfert dafür und hat dem mächtigeren König gesagt, hilf mir. Und ihr habt zwar euch wahrscheinlich schon gedacht, das ist natürlich geistlich völlig bescheuert. Aber es ist oft so, das, was uns persönlich erst einmal gut erscheint, das ist in Gottes Augen total hinüber. Es gibt so viele Dinge, die gut wirken. die aber nicht gut sind. Es hat schon im Garten Eden angefangen. Als der Teufel der Frau plötzlich die Frucht gut gemacht hat. Da guckt die Frau plötzlich die Frucht an und sagt sich, es ist gut von dieser Frucht zu essen. Weil sie klug macht. Weil man dadurch das Gute und das Böse unterscheiden kann. Und wenn ich Gut und Böse unterscheiden kann, kann ich ja das lassen, was Gott nicht gefällt und überhaupt. Das hat für die Frau plötzlich Sinn ergeben in ihrem Kopf. Das war was Gutes, was sie gemacht hat. Aber es war gegen Gottes Wort. Also war es böse. Und das ist, in Krelingen hat das die Jugendreferentin mal gesagt. Ich habe bloß vergessen, wen sie zitiert hat. Und ich finde das Zitat leider nicht mehr. Aber also derjenige, der zitiert wurde, sagte, das Gefährliche für die Welt und auch für die Christenheit ist nicht einfach nur das Böse, sondern das gottlos Gute. Das, was nach außen hin gut aussieht. Und wenn ich dann sage auf einmal, ich kann nicht dafür sein, dann werden auf einmal alle sagen, bist du nicht dafür, dann bist du gegen das Gute, du bist ein schlechter Mensch. Abgestempelt, abgeschoben, weg. Nur weil ich halt sage, ich kann mich nicht daran halten, weil es nicht von Gott ist. Es ist gottlos gut. Also es sieht nach außen gut aus, aber es steckt Gott nicht drin. Und dann ist es wirklich eine richtig schwere Arbeit, sich dagegen zu stellen. Weil dann der gesellschaftliche Druck eben da ist, dass alle sagen, du bist gegen das Gute. Und eben hier, das ist jetzt eigentlich was Gutes. Aber was hat er geistlich gemacht? Er hat die Schätze des Tempels aufgegeben. Die Schätze im Tempel sprechen von den Geistesgaben, die Gott uns gegeben hat. 1. Korinther 12, Römer 12, könnt ihr nachlesen, was alles dazugehört. Die Gaben, die Gott uns durch den Heiligen Geist schenkt, sind diese Schätze. Die sind goldene Schätze, die sprechen von der Göttlichkeit, silberne Schätze, die sprechen von der Erlösung. Und die gibt er auf und gibt sie dem Feind. Und sagt, hilf du mir lieber, als dass Gott mir hilft. Als dass ich mich darauf berufe, ich habe doch diese Schätze. Ich habe doch Gott auf meiner Seite. Keine Ahnung warum, aber wir Menschen sind so. Und das ist für jeden von uns eine richtige Warnung. Pass auf, dass du nicht auf einmal dem nachgehst, was dir einfach nur deine Vernunft gebietet, sondern guck, dass du im Wort Gottes bleibst und sagst, ich bleib dabei. Ben-Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine Obersten gegen die Städte Israels. Die schlugen Ijon, Dan und Abel-Majim und von Naphtali alle Städte mit Kornspeichern. Als Bascha das hörte, ließ er Abrama auszubauen und hörte auf mit seinem ganzen Werk. Aber der König Asa bot ganz Jude auf und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Bascha gebaut hatte, und baute damit Geber und Mizpah aus. Also nach außen hat alles wunderbar funktioniert. Nach außen hat die Strategie funktioniert. Das, was nach außen hin klug war, war wunderbar, hat geklappt. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott. Darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Da erinnert er ihn an das, was das letzte Mal passiert ist. Und das Interessante ist jetzt, hier wird der König zum einen erinnert an das, was früher passiert ist. Gott hat dir doch so schon geholfen, warum hast du dich nicht wieder auf ihn verlassen? Und das andere, Gott hätte nicht nur das Heer Israels, sondern das Heer Arams in Judas Hände gegeben. Und Aram war die damalige Weltmacht in dem Jahrhundert. Das war die größte Armee, die es damals gab. Und die haben den Bund mit Israel gehabt, das heißt, die standen hinter Israel. Aber Asa hat ja eigentlich schon vor Jahren erlebt, ich habe gegen eine Übermacht gekämpft mit Gott auf der Seite. Und aus welchem Grund auch immer, aber wir Menschen sind so dumm, hat er sich gesagt, nee, ich mache das jetzt auf andere Weise. Also es steht nicht da, warum Asa es nicht gemacht hat, es steht einfach nur, dass er es nicht gemacht hat. Und tatsächlich auch, was Gott davon gehalten hat. Und eben ganz interessant, es wird ihm gesagt, was ihm entgangen ist. Es heißt in der Offenbarung, Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Das sind gar nicht unbedingt Tränen über unsere Sünde, sondern es sind Tränen über das, was uns an Segen entgangen ist. Und das wird jedem so gehen. Also sogar den Aposteln. Dass wir an bestimmten Stellen merken, da hätte ich Segen kriegen können. Da hätte ich Menschen für Jesus gewinnen können, wenn ich dran geblieben wäre. Da hätte ich. Warum nicht? Und ich werde bloß weinen, aber Jesus wird die Tränen von meinen Augen abwischen. In den Chroniken von Narnia sagt Aslan zu Lucy, es wird niemandem gesagt, was passiert wäre. Und an dem Punkt, ich habe das gelesen und mir ist nicht die Geschichte eingefallen, mir ist eine andere Geschichte mit Elisa und dem König von Israel eingefallen, aber genau an der Stelle ist es auch so, da sagt der Mann Gottes dem König, du hättest dies und das und jenes bekommen, wenn du dich dran gehalten hättest. Denn die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott guckt. Nicht als Polizist. Und er guckt nicht so, dass er irgendwie nur drüber guckt, er guckt ganz genau hin. Worauf guckt er? In alle Lande? Also man kann sagen, die ganze Erde oder auch nur das ganze Land Israel, aber die ganze Welt ist schon gemeint damit, dass er stärke, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wenn wir noch suchen nochmal. Das kam jetzt an mehreren Stellen hier, das mit dem Suchen. Wer Gott sucht, den sieht Gott. Und der Weise, okay, der möchte was von mir. Egal wie weit ich von Gott entfernt scheine. Suche Gott und er lässt sich von dir finden, weil er sofort sieht, jetzt sucht er nach mir. Gott lässt sich nicht unbedingt in den ersten 5 Minuten finden. Manchmal braucht es etwas, weil er vor allem auch guckt, wie bleibt er denn dran? Gehe ich dann wieder weg oder was auch immer? Nee, wie wichtig ist mir das? Und dann lässt er sich aber finden und dann kommt der Durchbruch. Hat Asa hier aber nicht gemacht. Du hast töricht gehandelt. Töricht heißt, eigentlich weißt du es besser und hast es trotzdem gemacht. Darum wirst du von nun an Krieg haben. Und Asa wurde zornig auf den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm darüber. Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Da, wo ich mich von Gott abwende, da zeigt es sich auch, wie ich meine Mitmenschen behandle. Weil die Liebe zu Gott nicht funktioniert, kann die Nächstenliebe nicht funktionieren. Die Geschichte Asas aber, die frühere und die spätere, siehe, die steht geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Auch an dem Punkt muss man jetzt erstmal wieder vor allem sagen, das, was nach außen war, das war eigentlich klug. Er hat die Ärzte gesucht. Mediziner haben doch eigentlich eine Erfahrung dabei. Aber die Ärzte zu suchen kann komplett daneben sein. Also, einer von Gottes Erlösungsnamen ist, ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15, Vers 26. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Das heißt also, wer sich auf Gottes Namen beruft, du bist der Herr, mein Arzt, der bekommt diese Rettung. Eben mit dem Dranbleiben und allem drum und dran. Es gibt verschiedene Arten, wie Gott es macht. Es gibt die natürliche Weise, dass er sagt, okay, dein Körper hat die Möglichkeit, das selber zu machen. Es gibt durch Hilfe Medikamente, natürliche Sachen, also dass ich jetzt Salbei-Tee trinke, zum Beispiel, wenn ich erkältet bin, auch tatsächlich zum Arzt gehe. Oder dass Gott eine Wunderheilung macht. Das sind so die drei Arten. Ganz oft ist es bei uns aber, dass wir Gott komplett außen vor lassen. Ich bin krank, ich gehe zum Arzt. Da ist uns Gott gar nicht mehr bewusst. Vielleicht sagt Gott an einer Stelle mal, ich möchte nicht, dass du zum Arzt gehst. Auch wenn mir das wieder eigentlich logisch erscheint. Wenn das völlig normal wäre, dann sagt Gott mir, ich möchte nicht, dass du zum Arzt gehst. Ich möchte, dass du, sagt mir irgendwas anderes. Darum muss ich zuerst zu ihm gehen. Das ist das, was uns im Paradies verloren gegangen ist. Die Frucht hat klug gemacht. Da haben wir plötzlich gesagt, okay, ich kann mich auf meinen eigenen Stand verlassen, anscheinend. Und kann jetzt sagen, okay, so ist es, so mache ich's. Und dann lasse ich Gott außen vor. Aber Gott möchte dieses ganz Enge. Und er sagt, ich möchte dir helfen. Also ich habe die Uhr im Blick, keine Sorge. Es gibt diese Fälle, wo Gott sagt, ich möchte dir so gerne helfen. Und er sagt es mehrfach. Lass mich dir helfen. Und ich sage, nein, danke, ich habe andere Hilfe. Das ist gewissermaßen, als würde ich Gott ins Gesicht spucken und sagen, ich brauche dich gar nicht. Vielleicht möchte Gott mir ja auch durch die Person helfen, von der ich Hilfe haben möchte. Vielleicht möchte, aber er möchte, dass ich zuerst den Schritt über ihn gehe. Und ich bleibe jetzt halt wirklich bei dem Thema Arzt, weil das eben hier ist in dem Text. Kann bei ganz anderen Sachen auch sein, bei Finanzen oder was auch immer. Aber dass Gott sagt, komm zuerst zu mir. Auch wenn das bescheuert klingt. Also, wenn ich in der Kursschlusshandlung jetzt sage, ich bin erkältet, ich mache mir einen Salbeitee, da muss ich jetzt nicht sagen, oh nein, oh nein, oh nein, ich habe gesündigt, ich habe nicht Gott erst gefragt, ob ich einen Salbeitee machen darf. Aber zu Gott hingehen und sagen, ich weiß, ich kann mich darauf berufen, auf deinen Erlösernamen, du bist der Herr, mein Arzt, du möchtest mich heilen, wie möchtest du es denn machen? Auch da gilt wieder Gott suchen. Und solange ich dann keine Antwort von Gott habe, eben bei Erkältung zum Beispiel, kann ich dann sagen, ich halte mich erstmal an das, was ich vernünftig halte. Aber sobald Gott sagt, das machst du nicht mehr, lasse ich es auch. Und dann steckt zumindest damals in der Medizin auch ganz viel mit Götzendienst drin. Das ist bei uns vielleicht an manchen Punkten auch so, wo wir es gar nicht sehen. Das ist dann manchmal der Grund, warum Gott sagt, geh nicht daran. Ich habe mich da jetzt nicht hintergeklemmt. Es gibt ein paar Christen, die sagen, in den ganzen Impfstoffen mit Corona stecken abgetriebene Kinder drin. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe es einfach nicht. Aber von dem her kann ich von deren Standpunkt zum Beispiel auch nachvollziehen, warum die es nicht machen wollten. Und dann zu gucken, okay, ja, es ist dann, ja, weil das sieht nach außen ganz gut aus, aber. Und dann kann es auch sein, dass Gott zwei Leuten was Unterschiedliches sagt. Also, dass er dem einen sagt, geh zum Arzt, dem anderen sagt, er geh nicht zum Arzt, obwohl die genau die gleiche Erkrankung haben. Dass wir einander dann nicht verurteilen, geht von beiden Seiten her. Sondern, dass jeder sich klar macht, okay, Gott hat dem das so gesagt. Aber zuallererst Gott suchen in der Situation. Zuallererst sagen, was soll ich tun? Und dann sagt Gott, jetzt gehst du dahin. Und mitunter sagt er mir etwas, das ich vorher gar nicht gewusst habe. Genau, Asa hätte vielleicht noch länger regieren können, wenn er Gott gesucht hätte. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft und man begrub ihn in seinem Grabe, das er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk und allerlei kunstvoll zubereiteter Spezerei gefüllt hatte. Und sie machten ihm zu Ehren einen sehr großen Brand. Es war ein guter König. Und jetzt vor allem diese zwei Punkte, oder ja, drei Punkte eigentlich, dass er den Tempel beraubt hat, weil er sich nicht auf Gott verlassen hat. dass er dann das Wort Gottes vernachlässigt und verworfen hat und deshalb seine Untertanen falsch behandelt hat. Und zum Schluss, dass er sich nicht auf Gott gestützt hat, auch bei seiner Krankheit. Das hat ihn zum Fall gebracht. Und das ist etwas, das wir uns auch auf unsere Fahnen schreiben sollen. Dass wir nicht an irgendwelchen Punkten denken, da brauche ich Gott nicht. Da kommen wir immer wieder hin. Dass wir dann sagen, ja, der Kinderglaube, das ist Jesus, brauche ich und so weiter. Und dann gehen wir weg davon. Und der richtige Glaube wächst dann aber erst, wenn ich wieder zu Jesus hinkomme. Und wenn ich wieder bemerke, nein, ich brauche dich komplett. Und dann geht es mir vielleicht wieder so, dass ich irgendwie mal wieder weg und dann aber doch wieder zurück. Immer wieder Gott suchen, weil er uns sucht. Das ist, beruht auf Gegenseitigkeit. Ich suche Gott eigentlich nur, weil er mich sucht. Aber dass ich dem nachgebe, dass ich sage, ja, ich suche dich. Ich will erfahren, wie du bist für mich. Und dann springt mich ein Aspekt Gottes an und ich sage, daran halte ich mich jetzt. Oder mich spricht ein Bibelvers an. Und ich sage, darum kümmere ich mich jetzt mehr. Und dann schafft Gott mir die Hilfe, weil ich ihn so suche. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir lernen dürfen, dass du treu bist, dass wir dich suchen dürfen, du dich finden lässt, dass wir nicht nachlassen sollen, dass wir unsere Hände nicht sinken lassen sollen, weil unser Werk einen Lohn hat und dass wir dich nicht verlassen. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt, der uns dazu aufruft. Dass wir dadurch noch mehr die Möglichkeit haben, stärker als die Könige Israels, dass du wirklich an uns dran bist. Hilf uns aber dabei, dass wir deinem Namen Ehre machen. Die anderen Menschen durch uns erfahren, was du getan hast in unserem Leben. Amen.